das Salzburger Nachtstudio.
Keine Debatte über die arabische Welt, kein Diskurs über den Islam kommt ohne die Bilder von 9/11 aus. Der Terrorakt von 2001 prägt bis heute das Bild, das viele über den Orient haben. Eine geschlossene Gesellschaft sei dies, intolerant, was ihren Glauben betrifft, und gewalttätig, wenn es um die Verteidigung ihrer Überzeugungen geht. Die Bilder der zerbombten Türme von New York sind unauslöschlich in den Köpfen der Menschen in der westlichen Welt eingebrannt. Doch die Geschichte der arabischen Welt, die Geschichte über den Orient, ist eine andere. Sie ist verbunden mit dem Okzident, verwoben mit griechisch-römischer und jüdisch-christlicher Tradition, selbst dort, wo man es nicht vermuten würde. Dort beginnt auch Martin Heidingers Suche, und er findet Spuren des Orients in Österreich.
Die große Kathedrale von Wien, der Stephansdom. Wer die Reliquien katholischer Heiliger sucht, der findet sie hier zuhauf. Über eine Treppe hinauf in einige Höhe führt uns Reinhard Gruber, der Domarchivar, in einen speziellen Raum.
Wir sind jetzt in der sogenannten Reliquienkapelle oder Reliquienschatzkammer. Das ist eine Kapelle im Westwerk des Domes, genauer gesagt im Norden, die obere der Westkapellen, in der seit ungefähr 100 Jahren der Reliquienschatz des Domes aufbewahrt wird und die seit etwa einem guten Jahr auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist im Rahmen der großen Domschatzausstellung. Und im neugotischen Altar von 1904 wird ein Reliquienschrein aufbewahrt, in dem die Schädelkalotten der beiden Patrone der Ärzteschaft, Cosmas und Damian, aufbewahrt werden.
Zwei Heilige von vielen, könnte man meinen. Doch Cosmas und Damian, beide als Märtyrer im Jahr 303 durch das Beil des Henkers getötet, haben eine Besonderheit aufzuweisen. Ihre Herkunft erzählt Ayad al-Ani. Der Politikwissenschaftler ist mit hinaufgestiegen in die Reliquienkapelle.
Cosmas und Damian kamen aus der Provinz Arabia. Sie sind zwei von mehreren arabischen Heiligen der katholischen Kirche. Wobei es natürlich immer wieder Diskussionen gibt, ob sie wirklich Araber in unserem heutigen Sinne waren, aber sie kamen aus der Provinz und werden auch wohl arabisch gesprochen haben. Es gibt auch Feiertage der katholischen Kirche, die mit diesen Heiligen begründet werden. Und es gab auch drei Päpste, die aus Syrien bzw. aus Arabien kamen. Sie sind wenig bekannt unter der Beschriftung arabische Heilige, weil es ja einen Diskurs darüber gibt, ob man schon damals sagen konnte, dass jemand Araber ist oder nicht. Aber wir können zumindest feststellen, dass sie aus dem arabischen Gebiet kamen und dass die Araber ab dem 3. Jahrhundert, insbesondere in den römischen Provinzen, Christen waren, beziehungsweise ab dem 5. Jahrhundert wahrscheinlich sogar mehrheitlich Christen waren.
Cosmas und Damian gehören jedenfalls zur heiligmäßigen Grundausstattung der Stephanskirche, weiß Reinhard Gruber.
Sie sind das erste Mal fassbar 1393 im ältesten Reliquieninventar des Domes, das sich erhalten hat. Dort werden sie schon erwähnt. Und so können wir annehmen, dass sie zur Zeit Rudolf des Stifters, also spätestens 1365, hierher gekommen sind. Cosmas und Damian als Patrone der Ärzte sind natürlich sehr prominente Heilige. Auch im Zusammenhang mit der Gründung der Universität 1365. Wir wissen, dass den alten Reliquienschrein, der 1502 im sogenannten Heiltumsbuch auch abgebildet ist, von den Wiener Ärzten gestiftet wurde. Und wir wissen weiters, dass am Festtag der beiden Heiligen Studenten, also Medizinstudenten, den Reliquienschrein um den Dom tragen mussten. Und auch dieser neugotische Reliquienschrein, der sich am antiken Original orientiert, wurde 1903 von der Wiener Ärzteschaft gespendet.
So trugen die Wiener Medizinstudenten der frühen Neuzeit also die Reliquien von zwei Heiligen aus Arabien durch die Straßen. Szenenwechsel, Jahrhunderte danach. Schleiertänze, Pyramiden, Karawanen, real oder nur in Projektionen mitten in der heutigen Bundeshauptstadt. Erstmals präsentiert sich bei der Weltausstellung 1873 in Wien neben Japan, dem fernen Asien, auch der Nahe Osten, der Orient. In großen Pavillons, schildert Wolfgang Koos, der Direktor des Wien-Museums. Dort gibt die Ausstellung Experiment Metropole Einblicke in die schillernde Vielfalt der damaligen Weltausstellung.
Vor allem natürlich die Faszination für Persien, für die Türkei und speziell Ägypten. Da gab es den Palast des Vizekönigs von Ägypten, es gab die persische Villa, es gab das natürlich türkisches Kaffeehaus und es gab Circle Oriental, das war so eine Art Themenstadt. Heute sagt man Theming dazu. Und das war sehr, sehr beliebt und wurde auch in den zeitgenössischen Berichten immer wieder hervorgehoben.
Eindeutig, der Orient ist toll, bunt und voller Geheimnisse.
Man hat assoziiert Prunk einerseits, Prachtentfaltung, aber auch hohe Geschmack in der Gestaltung. Die Farben, die Materialien, die in der Sonne schimmern. Also viele Vorstellungen einer wundersamen Welt. Und es waren natürlich auch alle Bilder, die zirkuliert sind, als Schreckensgeschichten oder als erotisch verbrämte Fantasien. Also natürlich hat es im Palast des Vizekönigs auch einen Harem gegeben, so wie man in Burgen fragt, wo ist denn die Folterkammer? Natürlich hat man eingebaut einen Harem und es gab all diese Dinge, die man mit dem Orient verbunden hat. Im türkischen Café wurde beschrieben, rauchgeschwängerte Luft, da sitzen sie, waren durchaus Menschen aus den Ländern da, die sozusagen so wie auf Messeständen die Firmen vertreten haben, die offenbar hier Ägypten oder irgendwas vertreten haben. Und ich habe da gerade eine Stelle aus einem Bericht, 1873, wer vermöchte, all die Herrlichkeiten zu schildern, die kostbare Ausschmückung der Wände, die reichen, üppigen Divans und so weiter, die prächtig gestickten Kissen, die köstlichen Nippsachen, das goldene Gefängnis seiner Frauen wird so ausgeschmückt. Also es hat schon eine gewisse Ambivalenz, denn in der Malerei war damals kommerziell sehr erfolgreich das Motiv des Sklavenmarkts, des arabischen Harem, Haremswächter. Natürlich auch ein Vorwand, nackte Frauen zu zeigen. Und zugleich natürlich diese Geschichten, was heißt das eigentlich und so. Also es hat interessiert die Menschen, es hat fasziniert offenbar und es war auch in den populären Medien, Geschichten, Bücher, ja auch auf der Opernbühne. Alles, was irgendwie orientalisch war, ist gut gegangen.
Also ist alles eitel Wonne im Zusammenspiel von Orient und Okzident. Wenn Goethe im westöstlichen Divan sagt,
Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände.
Das ist allerdings nur ein Ideal. Denn da waren blutige Kriege in der Spätantike, im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, das kriegerische Streben der Muslime nach Europa bis Spanien, bis Frankreich auf der einen Seite, andererseits ins Heilige Land, nach Byzanz, über den Balkan bis vor die Tore von Wien, waren verheerende Schlachten zwischen Christen und Muslimen, Glaubenskriege, die Kreuzzüge, jahrhundertelanges Ringen zwischen dem Osmanischen Reich und dem christlichen Abendland. Noch 1789 tobte der letzte Krieg des Habsburgerreichs mit den Osmanen, also schon tief in der Neuzeit. Das oszillierende Bild zwischen Faszination und gegenseitiger Abneigung, die sich oft überlagerten, veranlasste einen Wissenschaftler, der ursprünglich nicht in der Geschichtswissenschaft zu Hause war, zu einer ausgiebigen historischen Betrachtung, in die er seine intime Kenntnis politischer und ökonomischer Prozesse mit einbringt. Der Ökonom und Politikwissenschaftler Ayad Al-Ani, unter anderem Professor an der Hertie School of Governance in Berlin und zuletzt Rektor der ESCP, Europe Wirtschaftshochschule Berlin, forscht zurzeit am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Al-Ani hat selbst verwandtschaftliche Beziehungen in den Irak. Er betrachtet in seinem Buch Araber als Teil der hellenistisch-römischen und christlichen Welt, erschienen im Mai 2014 bei Dunker und Humblot, Berlin, einen Zeitraum von 1000 Jahren. Genau gesagt vom Jahr 331 vor Christus, dem Sieg Alexanders des Großen über die Perser bei Gaugamela, bis 636 nach Christus zur Schlacht am Jarmuk, als die bereits muslimischen Araber dem Oströmischen Reich in der Jordanebene zwischen Syrien und Jordanien eine empfindliche Niederlage zufügten. Dazwischen lag eine lange Zeit regen kulturellen Austauschs, so Ayad al-Ani.
Der Hauptgrund ist, dass die Araber eigentlich fast 1000 Jahre lang sehr eng verknüpft waren mit dem Römischen Reich, mit der griechischen Philosophie, mit der griechischen Politik. Und Araber haben Cäsaren gestellt, haben Senatoren gestellt, haben wichtige Wissenschaftler gestellt, die uns oftmals heute nur mehr unter ihrem römischen oder griechischen Namen bekannt sind. Sie waren sehr intensiv, also Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil der hellenistisch-römischen Welt. Und die These ist, dass nach dem Verlust des christlichen Kernlandes, ja, das im Nahen Osten, also vor allem Syrien, Palästina, dass das in der westlichen Welt zu einem Trauma geführt hat. Also die christliche Religion musste sich ja als eine atlantische Religion neu erfinden, ihr Zentrum von Jerusalem nach Rom verlegen. Und deshalb musste man mit dieser gemeinsamen Geschichte auch irgendwie abschließen und einen Neuanfang suchen. Und dieser Neuanfang führte dazu, dass diese gemeinsame Geschichte so gar nicht mehr in dieses Bild hineinpasste. Die Araber wurden im Nachhinein zu einer andersartigen Bevölkerung beschrieben, die gar nichts mehr mit der christlich-jüdischen Kultur und Religion zu tun hatten. Und deswegen ist diese Phase auch für Historiker sehr schwer in den Griff zu bekommen, weil sie zeigte ein ganz anderes Bild, nämlich ein Bild eines sehr intensiven Austausches, auch eines teilweise völlig anderen Bildes, das wir haben. Also die Araber werden ja oftmals als eine Zivilisation beschrieben, die wenig Eigenes zu Wege gebracht hat, sondern vor allem auch in Europa deswegen als wichtig betrachtet wird, weil sie zum Beispiel griechische Zeugnisse ins Arabische übersetzt hatte und deshalb dann auch vor der Inquisition mehr oder weniger gerettet in Europa wieder zurückgegeben hat. Die Griechen allerdings der damaligen Zeit waren sich völlig im Klaren, dass die griechische Kultur sehr, sehr viel von der arabischen Kultur profitiert hatte. Wobei natürlich man damals nicht Arabisch sagte, sondern vor allem Babylonisch, Assyrisch, also arabische Dialekte, semitische Dialekte, wie die westlichen Wissenschaftler sagen.
Die Araber standen in der Antike zwischen zwei Reichen, zwei Kulturkreisen, zwei Machtzentren, dem griechisch-römischen und dem persischen. Menschen aus Arabien leben und wirken gleichermaßen hüben wie drüben. Eine problematische Puffersituation, meint Al-Ani.
Es entsteht auch eine ganz eigentümliche Sichtweise der Araber dadurch, nämlich die des potenziellen Verräters. Also es gibt sehr viele Bemerkungen griechischer, römischer Historiker, wie vor allem Prokopius, aber auch Ammianus, die sich mit dem Problem der Prodosia, des Verrats, auseinandersetzen, weil man diese Stärke der Araber auch innerhalb des Römischen Reiches gefürchtet hatte und auch nicht immer wusste, wie man politisch damit umgeht. Man brauchte die Araber, um Rom gegen Persien und auch die Germanen zu verteidigen, aber man wusste auch, dass man sich hier früher oder später ein Problem einhandelte, was damit zu tun hat, dass es damals keine politischen Konzepte gab, wie man mit der Autonomie von Völkern innerhalb eines Großreiches umgeht. Also das war dieses Problem, das ja auch das Habsburgerreich hatte, das war im Fall der Araber für die Römer nicht in den Griff zu bekommen. Also sie sahen der kommenden Tragödie mit einer gewissen Fassungslosigkeit zu. Also sie wussten, was passiert, aber sie konnten mit der Autonomie, mit den Autonomiebestrebungen der Araber innerhalb des Römischen Reiches nicht umgehen und hatten kein ideologisches Konzept, hatten kein politisches Konzept. Sie versuchten sehr wohl, die Araber über die Religion, über die christliche Religion einzubinden. Und wir sehen, dass das ab 300 die Föderati, also die arabischen Verbündeten Roms in der Diözese Oriens, also die Diözese Oriens umfasste alle Provinzen, die heute im arabisch-türkischen Raum liegen, also in den heutigen Ländern Syrien, Libanon, Palästina, Israel, Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien zum Teil und dem Irak. Dort versuchte man, die Unterschiede, die es gab und auch die Autonomiebestrebungen über die christliche Religion wieder zu kompensieren. Und die arabischen Föderati waren ab dem 3. Jahrhundert Christen.
Bei diesen Föderati, also Verbündeten der Römer, sprechen wir von Beduinen, die von Südarabien nach Norden ziehen und dort innerhalb von Stammeshierarchien Verbündete Roms werden. Ab dem 6. Jahrhundert verteidigen sie vollverantwortlich die Ostgrenze des Reichs gegen Persien. So wie andere Menschen aus den Provinzen, wie etwa die Germanen, schreiben auch Araber an der römischen Erfolgsgeschichte mit. In der späten Kaiserzeit schaffen es etliche Menschen aus Arabien bis an die Spitze zu kommen. In einem Fall mit Hilfe eines Afrikaners, des Kaisers Septimius Severus, der selbst aus Libyen stammte, weiß Al-Ani.
Es gab auch durch die Heirat von Septimius Severus mit einer arabischen Prinzessin aus Emesa, dem heutigen Homs in Syrien, ja auch einen starken arabischen Zweig des severischen Geschlechtes. Also es gab Kaiser, von denen wir annehmen müssen, dass sie Halbaraber, wenn nicht sogar vollständige Araber, wie Elagabalus, Caracalla, Alexander Severus. Und es gab kurze Zeit später einen Araber aus dem heutigen Syrien, nämlich Philippus Arabs, der ganz Araber war. Gleichzeitig ist es sehr interessant, dass wir dieses Arabertum dieser arabischen Römer in der europäischen Geschichtsschreibung und Semitistik sehr, sehr negativ behaftet wiederfinden, dass man diesen römischen Arabern negative Eigenschaften zuordnet. Und diese negativen Eigenschaften haben was mit ihrer Herkunft zu tun. Und sehr interessant zu sehen, dass das zwar schon von den römischen Geschichtsschreibern leicht thematisiert wird. Es ist ja falsch zu glauben, dass die Römer keine Rassisten waren. Also wir finden ja bei Cicero den berühmten Ausspruch, dass die Syrer und Juden ja nur dienende Nationen sind. Wir finden das bei Ammianus, der die Araber eigentlich als Barbaren betrachtet. Aber wir sehen auch, dass die Römer doch eine gewisse Art von Respekt auch haben gegenüber diesen römischen Cäsaren. Und diese halbwegs positive Geschichtsschreibung nimmt dann aber im Laufe der Jahrhunderte immer weiter ab und findet seinen negativen Höhepunkt mit Beginn des 20. Jahrhunderts, wo auch deutsche Semitisten anfangen, diese Phase zu betrachten. Und da ist es ganz interessant, dass die Araber wiederum als Semiten identifizieren und antisemitische Strömungen, die es im Deutschen Reich ja damals gegeben hat, in diese Betrachtungen mit einfließen lassen. Also wird ein römischer Cäsar wie Philippus Arabs wird wirklich im Zitat als ein orientalischer Parvenu dargestellt, der mit typisch orientalischer, semitischer Hinterlist agiert. Caracalla wird vorgeworfen, er hätte obstruse Kleidungen getragen. Er hat Hosen getragen, die man aus Persien her in diesem Raum her kannte und die man als Mithras-Kultpriester eben auch trug.
Semiten, das war in der Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts bisweilen ein Verdikt, ein abwertendes Vokabel bis hin zur rassistischen Unterstellung. Dabei dürfte es ursprünglich gar nicht negativ besetzt gewesen sein. Eine der üblichen semantischen Spitzfindigkeiten in der ethnologischen Diskussion unter Geschichtswissenschaftlern. Viele westliche Historiker orten Araber als zusammenhängende Gruppe erst mit dem Aufkommen des Islam. Nicht so Ayat al-Ani, der die Araber schon früher als solche sieht, in der Antike am ehesten eben noch mit dem künstlichen Oberbegriff Semiten zu bezeichnen.
Verschiedene Völker und Sprachgruppen, die aber alle miteinander etwas zu tun haben. Aber das semitische Urvolk selbst hat es ja nie gegeben, so eine künstliche Bezeichnung, die man aus dem Alten Testament übernommen hatte, die auch nie korrekt war, aber wie der Semitist Nöldecke sagte, wir können ja froh sein, wenn wir eine Bezeichnung haben und sie ist auch noch so schön kurz und handhabbar, also was soll's. Wenn man aber die Betrachtung einnimmt, dass die Semiten, die ja aus Südarabien kamen, also aus dem heutigen Jemen, eigentlich im Grunde arabische Völker waren, die unterschiedliche Dialekte gesprochen haben, die sich in den Jahrhunderten der Wanderung über den gesamten heute arabischen Raum verteilten, zwar mit unterschiedlichen Dialekten aussprachen, aber sich untereinander verstanden und bis zum heutigen Tage ja auch ihre Gemeinsamkeiten erhalten haben, dann ergibt sich da ein ganz anderes Bild, nämlich eines, das besagt, dass die Araber schon jeher unter verschiedenen Namen und mit verschiedenen Dialekten eine der maßgeblichen politischen Kräfte in der arabischen Welt, aber auch in den römischen östlichen Provinzen waren.
Viel mehr als tatsächliche oder vermeintliche gemeinsame Abkünfte vereinte und vereint die Menschen des Orients das, was Al-Ani als Konzept des Imaginären bezeichnet.
Sodass sich nicht nur die Sprachen in verschiedenen Dialekten dort verteilt haben, sondern auch Geschichten. Und das Imaginäre ist ein ganz eigenartiges geschichtliches Konstrukt. Es setzt an zwischen dem Realen und der sakralen Welt und es beschreibt einfach unsere Vorstellung, die wir haben von sehr, sehr wichtigen Themen wie Tod, das Weiterleben, glücklich sein und so weiter. Also sehr, sehr zentrale Typen, wo auch so Archetypen integriert sind. Und es gibt nun einen sehr interessanten Archetyp bzw. eine sehr wichtige imaginäre Geschichte, nämlich das Gilgamesch-Epos. Und wir können feststellen, dass das Gilgamesch-Epos nicht nur in der Bibel, in der Sinnflutgeschichte Eingang gefunden hat, sondern auch im Koran, an der Sure der Höhle. Und natürlich ändern sich die Helden immer, aber wir erkennen unschwer in der Koransure in Moses Gilgamesch wieder. Ja, ein Held, der die Unsterblichkeit sucht, der das Wissen sucht. Wir erkennen unschwer in dem Diener Gottes, der in dieser Sure auch vorkommt und mit dem Moses in eine Auseinandersetzung gerät, erkennen wir unschwer den sumerischen Noah, nämlich Tsiusudra, wieder.
Ein späterer Mythos, der durchaus historische Wurzeln hat, ist der Alexander-Mythos, mit realen Folgen. Man könnte also sagen, dass überall, wo der makedonische Eroberer eine Stadt Alexandria errichtet hat, auch der Orient ist. Knapp 1000 Jahre nach Alexander, um 600 nach Christus, hatten sich das christliche Oströmische Reich und das von der Sassaniden-Dynastie beherrschte und der zoroastrischen Religion folgende Perserreich gegenseitig aufgerieben. Das machte es den gerade muslimisch gewordenen Arabern erst möglich, sich wie ein Keil zwischen die beiden geschwächten Imperien zu schieben. War nun diese Schlacht von Jarmuk schon ein Religionskampf? Für Ayat al-Ani spricht einiges dagegen.
Es gibt weder im Koran noch von den westlichen und arabischen Überlieferungen eine religiöse Legitimation für die Schlacht. Man findet allerdings den Grund für den arabischen Angriff auf Rom und Persien in einer ganz anderen Richtung, nämlich die, dass die meisten Römer in den arabischen Gebieten Roms ja Araber waren. Und es war für die Araber, die mit dem Propheten gemeinsam diesen neuen Staat erschufen, ja völlig undenkbar, dass Araber außerhalb ihres Herrschaftsbereiches, die dazu noch in den Machtzentren der damaligen Welt, Damaskus, Antiochia, lebten, dass man die außen vor lassen konnte. Das heißt, der Angriff auf Rom war keine religiöse Auseinandersetzung, sondern es war eine politische Notwendigkeit, das arabische Element, welches von der westlichen Sicht nicht wahrgenommen wird innerhalb der römischen Provinzen, aber dieses arabische Element wieder zu einem politischen Gebilde zu vereinen. Deswegen finden wir, was die arabische Sichtweise betrifft, überhaupt relativ wenig negative Sichtweisen gegenüber Rom und den Christen. Im Gegenteil, es gibt ja auch einen Hinweis in einer Sure, in dem die Moslems ja eher auch Rom unterstützen bei seinem Kampf gegen Persien, weil die Perser werden als Feueranbeter gesehen, hingegen die Römer als Christen sind ja monotheistische Brüder. Und wir finden es auch heute, würde man sagen, einzigartige Situation, ja, dass zum Beispiel ja auch der Prophet mit einem jüdischen Stamm im heutigen Saudi-Arabien, die ja eigentlich Araber waren, aber jüdischen Glauben angenommen hatte, einen Friedensvertrag schließt und aber seine arabischen Brüder nicht zwingt, den vom jüdischen Glauben abzunehmen, sondern sie wurden ebenfalls Gläubige und Unterstützer bei dieser monotheistischen Bewegung. Und es gibt auch heute schon Wissenschaftler, die eigentlich zumindest in den ersten zwei Jahrhunderten nach dem Sieg über Rom dem Islam durchaus unterstellen, eher eine monotheistische Bewegung gewesen zu sein, die durchaus auch offen für Juden und für Christen waren.
So erscheint der Ur-Islam hier also mehr als politische Einigungs- bzw. Erweiterungsbewegung, denn als religiöses Missionswerk. Mit Toleranz im Sinne der Aufklärung ist das nicht zu verwechseln. Es handelt sich schlicht um ein spezielles Konzept von Herrschaft und territorialer Ausdehnung. Verbindendes Element waren der gemeinsame Eingottglaube und die arabische Leitkultur. Das blieb circa 100 Jahre lang so, als Mohammeds Clan, die Umayyaden, über dieses erste muslimische Reich herrschten.
Dieses einige Element des Arabertums fand dann sein Ende mit dem Ende der Umayyaden-Dynastie. Als immer mehr fremde Völker Bestandteile des arabischen Reiches wurden, die konnte man nicht mehr über das arabische Element vereinheitlichen, sondern da musste man ganz bewusst auf den Islam setzen als eine Religion, die keinen Unterschied zwischen Völkern kennt. Und man sieht dann auch, dass die Abbasiden, die Nachfolger der Umayyaden, ja eine stärker auf religiöse Aspekte prononzierte Politik verfolgten, was teilweise dann eher für die arabischen Christen ein Problem wurden, weil es zeigt sich ja auch, dass viele der ehemaligen römischen Araber ja weiterhin Christen geblieben sind. Und es gibt ja bis zum heutigen Tage in Syrien und in Irak, in Palästina und Jordanien noch christliche Minderheiten, die ein Ausfluss dieser Situation sind. Die standen nun auf einmal vor der Situation, dass sie als Araber einem stärkeren Islamisierungsdruck ausgesetzt waren. Aber man kann im Großen und Ganzen sagen, dass auch dieser Druck ja sehr, sehr klug gehandhabt wurde und in der Regel ohne allzu großen Zwang. Sonst wäre es ja auch nicht erklärbar, dass es heute noch christliche Minderheiten in diesen Ländern gibt. Da gibt es einen sehr guten Ausspruch von dem berühmten Psychologen Tergon Parsons, der dem Islam vorwirft, und das ist auch sehr interessant, dass er eher zwar eine sehr aktionistische Religion ist, aber eine, die nicht mal in der Lage war, in ihrem eigenen Herrschaftsgebiet eine radikale Islamisierung durchzuführen. Wobei er da wieder nicht versteht, dass das ja zumindest in Anfängen ja gar nicht das Ziel war, sondern das Ziel war, einen arabischen Staat zu gründen, der eine eigene arabisch-monotheistische Religion hat, der aber auch über das Arabertum andere monotheistische Religionen relativ leicht integrieren konnte.
Der Monotheismus war den drei aus dem Orient erwachsenen abrahamitischen Religionen, dem Judentum, dem Christentum und dem Islam zumindest gemeinsam, schildert Johannes Koder, Professor für Byzantinistik der Universität Wien. Zwischen religiösem Bekenntnis und Politik war dabei ein enger Zusammenhang.
Wer immer in irgendeiner Form mit dem Imperium Romanum oder dann eben mit dem Oströmischen Reich, dem Byzantinischen Reich in Beziehung eintreten will, der muss in irgendeiner Form de facto auch zum Christentum Stellung nehmen. Das erfolgt oft durch Missionierung. Und diese Position, die natürlich mit dem Anspruch auf die allein richtige Religion zusammenhängt, das ist ein Erbe des Judentums. Das Christentum hat das übernommen. Und der Islam hat vom Christentum und vom Judentum eben auch diesen Anspruch übernommen. Wobei die Entstehung des islamischen Glaubens am Anfang des 7. Jahrhunderts, also man kann davon ausgehen, dass ab 609 Gedanken zum Koran in irgendeiner Form fixiert wurden, auf der Basis zu sehen ist, dass der Prophet, der Glaubensgründer, eine gewisse Auswahl hatte. Er hatte in Südarabien zweifellos präsent jüdische und christliche Gemeinden. Er spricht auch im Koran von christlichen Mönchen. Er vergleicht die beiden. Er hat auch die Zoroastrier, die erwähnt er auch einmal im Koran und lehnt sie ab. Das heißt, er hat sich bewusst zum Beispiel gegen den persischen, ja damals noch existierenden Staat und seine Staatsreligion, den Zoroastrismus, entschieden und für einen Aufbau, einen vollendenden Aufbau auf Judentum und Christentum, das heißt auf Altes und Neues Testament. Und das wird ganz bewusst demonstriert, es wird begründet, warum das Alte Testament verfehlt ist oder wo es begonnen hat, Fehler zu machen. Es wird klargestellt, dass Jesus durchaus als einer der Propheten anzuerkennen ist. Und die Logik in der Praxis zeigt sich, wenn ein byzantinischer Historiker erwähnt, naja, als Mohammed mit seiner Glaubenslehre begann, haben einige der Judengemeinden, die dort gewohnt haben, gedacht, vielleicht ist das tatsächlich der Prophet, der die Vollendung bringt, und haben sich ihm anfangs für einige Zeit zugewandt. Das heißt, dieser Traditionsanschluss wurde von ihm ganz bewusst gepflegt und eben auch politisch propagiert.
Mit Bekenntnissen allein kann man allerdings keinen Staat führen und verwalten. Und das junge Arabische Reich steht vor dem Problem, selbst keinerlei System dafür zu besitzen. So greift man auf Bestehendes zurück, erzählt Johannes Koder.
Zu einer Zeit, als eine arabische Hochkultur in den Räumen, die wir heute zentral als arabisch bezeichnen, eigentlich nicht erkennbar ist. Symptomatisch ist dafür zum Beispiel, dass als man in den neu entstehenden islamischen Staaten eine Administration aufgebaut hat, sich der persischen Modelle der Administration bedient hat, dass also die Terminologie zum Teil von den Persern übernommen wurde und dass auch persische Funktionäre in den mesopotamischen und ägyptischen Raum übersiedelt wurden, um dort eine islamisch-arabische Verwaltung aufzubauen. Das ist nicht unbedingt ein Widerspruch dazu, dass man sich in Damaskus, also in dem Kalifat von Damaskus, das seinen Sitz eben dort bis Mitte des 8. Jahrhunderts hatte, sehr stark der ja durchaus vorhandenen römischen und byzantinischen Strukturen bedient hat.
Damit übernimmt die damalige islamische Welt im 9. und 10. Jahrhundert aber auch die nicht-arabische, persische Sprache als Lingua Franca. Sie erfüllt alle Bereiche. Dazu der Islamwissenschaftler und emeritierte Professor für Iranistik der Universität Bamberg, Bert Fragner.
Bereiche, die also von Alltag, Handel, sehr viel Literatur, die Entwicklung der persischen Dichtung spielte dabei eine ganz große Rolle. Und sie hat um sich gegriffen, und zwar interessanterweise unter der Vorherrschaft von Mächten, die ethnisch besehen, gar nicht iranisch, sondern oft uniranisch, in sehr vielen Fällen türkisch geprägt gewesen sind. In vielen Fällen können wir feststellen, ob die Seldschuken beispielsweise in Persien und später in Anatolien oder die Ghaznaviden im heutigen Ost-Iran, Afghanistan oder die Timuriden im spätmittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Zentralasien und Afghanistan. Die waren sprachlich gesehen sehr stark persisch orientiert und vielfach von ausgeprägtem türkischen ethnischen Bewusstsein parallel dazu. Und es hat sich schließlich eine Situation ergeben, dass in den Teilen Indiens oder in den Arealen Indiens, die letzten Endes unter islamische politische Oberhoheit, militärische Oberhoheit und letztlich kulturelle Oberhoheit geraten sind, dass die, völlig abgesehen von der Religion, ihrerseits bis ins 19. Jahrhundert, wenigstens 300 Jahre lang, überwiegend persisch geprägt gewesen sind. Persisch ist die Lingua Franca Indiens gewesen. Das ist erst im 19. Jahrhundert unter englischem Einfluss diese Funktion in Indien vom Englischen abgelöst worden und hat dadurch die Möglichkeit gegeben, dass vernakulare Sprachen, die neben dem Persischen gewissermaßen existiert haben, wie beispielsweise Hindustani, respektive die daraus hervorgegangenen Sprachen Hindi und Urdu, dass die dann eigentlich erst zu der Position gekommen sind, die sie heute haben.
Bis hinein in die Dichtung des späteren Osmanischen Reichs behält das Persische seine kulturprägende Funktion, so Bert Fragner. Selbst beim Mongolensturm erfüllt die Sprache eine wichtige Rolle in der Kommunikation mit dem Westen.
Für einige der mongolischen Khans ist Persisch die Sprache des Austauschs mit dem Westen. Natürlich aus Pekinger und zentralmongolischer Sicht ist ja Persien weit im Westen. Das Persische ist eigentlich die Sprache schlechthin, mit der man mit dem Westen kommuniziert hat. Zeigt sich daraus, dass beispielsweise einer der Nachfolger Genghis Khans, der Großkhan Gujuk, ein Enkel von Genghis Khan, dem Papst Innozenz IV. Einen berühmten Brief geschrieben hat, auf Mongolisch, mit dem entsprechenden Siegel des Großkhans drauf, mit einer aus mongolischer Perspektive im Westen verständlichen Übersetzung. Und dieses Persisch. Man kann diese beiden Texte heute noch im Vatikan einsehen.
Erst im 18. Jahrhundert verdrängen Turk-Idiome immer mehr das Persische als universelle Verkehrssprache bis hinein nach Zentralasien. Persisch befand sich auf dem Rückzug. Zurück ins 9. Jahrhundert. In den islamischen Reichen verlagert sich die Machtzentrale um das Jahr 800 gen Osten, nach Bagdad. Die kulturelle Mode orientiert sich aber an einem westlichen Modell, führt Johannes Koda aus.
Bagdad im frühen 9. Jahrhundert will einen Traditionsanschluss an das vorchristliche Griechentum. Das geht so weit, dass ein Gelehrter, Al-Jahiz, im 9. Jahrhundert, der also Mitglied des Hauses der Weisheit in Bagdad war, das Haus der Weisheit in Bagdad, Bayt al-Hikma, wurde vom Kalifen al-Ma'mun gegründet und die haben antike griechische Texte ins Arabische übersetzt, zum Teil über das Syrische, wenn schon syrische Übersetzungen vorhanden waren, zum Teil direkt aus dem Griechischen. Und der eine Weise, hat eben festgestellt, die Weisen der Antike, und er nennt Aristoteles, Platon, Hippokrates, Ptolemäus und so weiter, das waren weder Christen, Nasrani, noch waren sie Rumi, also Byzantiner, Römer, sondern das war das ausgestorbene Volk der Yunaniun, der Ionier, also der alten Griechen, die es jetzt gar nicht mehr gibt. Und die Nasrani, also die Rumi, die Byzantiner, haben das den Yunaniun gestohlen gewissermaßen. Die Yunaniun, das waren Ulama, das waren Gelehrte. Die Byzantiner, die Rumi, das sind Handwerker, Sonder. Also hier wird ein Traditionsanschluss zwischen Antike und Byzanz rundweg geleugnet. Da haben wir also durchaus eine Art Konkurrenzkampf des Wissens zwischen den beiden Gesellschaften.
So entsteht ein enges Geflecht von übersetztem Wissen, kultureller Transformation, sodass am Ende eine Weisheit herauskommt, deren Vielgestalt nicht mehr trennt zwischen persischem oder arabischem Orient, griechischer Philosophie und am Rand auch dem Einfluss jüdischer Überlieferung und christlicher Ethik. Religion spielt dabei so gut wie keine Rolle. Und das am Beginn des 9. Jahrhunderts. Ja, freilich, Philosophie und Wissenschaft an sich hatten auch im frühen Islam ihre Probleme mit den Glaubenshütern, weiß der Ethnologe André Gingrich, Professor für Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien und Leiter des Zentrums für Asienwissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
In langen Phasen der muslimischen Geschichte muss man dem Islam zugutehalten, dass er wahrscheinlich elastischer auf Innovation und auf technische Neuerungen reagiert hat, als es dann und wann in der Geschichte des Christentums bekannt ist. Und nicht zuletzt auch deshalb war die islamische Welt ja bis zum Beginn der Moderne eigentlich auch in Eurasien und in der alten Welt führend, was wissenschaftliches Denken und Bewahren und Weiterentwickeln von Technik und Wissenschaft betroffen hat.
Die Grenzen dieser Elastizität testet ein berühmter Mediziner voll und ganz aus, Ibn Sina, im Westen besser bekannt unter seinem lateinischen Namen Avicenna. Denn dieser berühmte Arzt, medizinische Lehrer und Forscher, stößt in neue, damals heikle Bereiche vor.
Das Operieren am lebenden Körper wurde sehr lange auch in der arabisch-islamischen Welt mit Skepsis gemieden, aber es gab Durchbrüche. Ibn Sina Avicenna war hier einer derjenigen, neben anderen, die gegen viele Widerstände Innovationen voranbrachten. Und man muss hier ganz deutlich sagen, dass im Bereich der Chirurgie, aber auch im Bereich des Stoffwechsels, der Diät, der Verbindung zwischen guter Lebensführung und Gesundheitsvorsorge die europäische medizinische Entwicklung den arabischen Vorläufern und ihren führenden Experten sehr, sehr viel zu verdanken hat.
Avicenna, so Bert Fragner, ist gewissermaßen ein Universalorientale.
Spricht man mit Arabern, dann ist es ganz klar, dass Avicenna für sie Bestandteil arabischer Kultur ist. Ja, sie gehen davon aus, seine Schriften, die Mehrheit seiner Schriften ist in arabischer Sprache verfasst. Arabisch ist keine tote Sprache, sondern ist zwischen Marokko und Irak eine lebendige Sprache. Ja, Saudi-Arabien, das ist die arabische Halbinsel. Ja, also eine lebendige Sprache, sie ist da. Also Avicenna ist einer von ihnen. Avicenna ist in Bukhara oder ist in der Gegend von Bukhara geboren, im heutigen Usbekistan. Seine Muttersprache ist möglicherweise ein im weiteren Sinn iranisches, also den iranischen Sprachen zugehöriges Idiom gewesen, das vermutlich dem alten Soktisch ähnlich gewesen. Wenn ich von Muttersprache bin, dann meine ich das möglicherweise tatsächlich, dass es die erste Sprache seines Lebens war, mit dieser, der im engsten Bereich aufgewachsen ist. Die akkulturierte Sprache ist in der damaligen Zeit, das war im 19. Jahrhundert, auf jeden Fall ist Persisch gewesen. Ja, und die Sprache, in der er irgendetwas begonnen hat zu lernen, war nicht Persisch, sondern war Arabisch. Daher haben wir also jetzt das Phänomen, dass wenn Sie nach Iran kommen und über Avicenna, Ibn Sina reden, dann ist es selbstverständlich, dass für alle der große iranische Gelehrte Ibn Sina. Wenn Sie nach Zentralasien kommen, nach Usbekistan, dann ist für die Usbeken ist es ganz klar, dass Ibn Sina, der ist in Bukhara aufgewachsen, der ist Usbeke, der ist also Bestandteil des usbekischen Nationalerbes und dort ist er eingemeißelt. Da gibt's ihn auch. Dadurch, dass er persischsprachig war, kein Wort türkischsprachig, was er in der Zeit hat, auch keine Usbeken, dem Persien gegeben, meldeten sich aber die benachbarten Tadschiken zu Wort, die ja ihrerseits auf das persischsprachige Erbe Zentralasiens reflektieren und sagen, nein, nein, also das ist ganz klar, Ibn Sina ist unserer, der ist ein Tadschike gewesen, ja, und der ist Bestandteil unserer Nationalkultur. Und die Sowjetunion hat sich's nicht nehmen lassen, in dem Versuch einer Beschreibung sozusagen einer gesamtsowjetischen Vorgeschichte dann eben Sina auch noch als eine Art sowjetischen, also frühen proto-sowjetischen Gelehrten, Mediziner, Philosophen etc. firmieren zu lassen.
Bei der Interaktion mit der griechisch-römischen Antike bleibt es nicht, betont André Gingrich.
Sondern ebenso äußere Einflüsse aus dem alten Indien, wo durch die Auseinandersetzung mit Astronomie und Mathematik, insbesondere auch das Prinzip des Nichts, symbolisiert in der Ziffer 0, was auf Arabisch Sifr heißt und damit auch das Lehnwort ist, das ins Deutsche im Gestalt des Wortes Ziffer seinen Eingang gefunden hat, geradezu eine revolutionäre Entwicklung im mathematischen und philosophischen Denken dann des mediterranen und zirkumediterranen Raums ausgelöst hat. Das war etwas, das sich in den aristotelischen und nacharistotelischen Traditionen der Antike so einfach nicht denken ließ. Und hier war man eben auch Gründen der positiven Anschauung des Wahrnehmbaren gegenüber dem Nicht-Wahrnehmbaren viel zu sehr in binären Gedankengängen gefangen. Die Araber mit ihrer doch sehr starken Orientierung auch auf den Süden, nicht nur auf den Norden und Westen, waren von diesem Nichtsein als einer grundsätzlichen Denkfigur der Andersartigkeit geradezu in Bann genommen und ließen sich grundlegend davon so weit faszinieren, dass sie die ihnen zur Verfügung stehende gesamte antike Mathematik verknüpften mit dieser neuen Art zu denken. Und das hat, so meine ich, auch mentalitätsgeschichtlich und eben nicht nur im Bereich der formalen Logik und der Mathematik geradezu revolutionäre Auswirkungen in der Folge gehabt.
Ganz praktisch schlugen sich das Abstraktum der Null und die neue Mathematik im nun einfacher gewordenen Rechnen in Handelsdingen nieder. Aber auch in einer wichtigen Wissenschaft, die im arabischen Raum von breiten Volksschichten betrieben wurde, der Astronomie und dem Wissen um den Lauf der Gestirne. So waren es auch arabische Nautiker aus dem Oman, die den Portugiesen an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert den Seeweg um das Kap der Guten Hoffnung Richtung Indien wiesen.
Man kann also sagen, dass bis zu einem gewissen Grad die frühmoderne Größe und Expansion Europas nicht möglich gewesen wäre ohne arabisches Know-how, speziell im Bereich der Astronomie, Nautik und Mathematik.
Im christlichen Westen verfestigte sich das Bild der Weisen aus dem Morgenland. Sie gingen auch in die Volksfrömmigkeit als Besucher beim Christuskind im Stall von Bethlehem ein.
Die drei Weisen aus dem Morgenland sind ja auch mit Sicherheit damals so gedacht worden, dass einer von ihnen zumindest aus dem südasiatischen Raum wohl herrühren dürfte und einer aus dem südarabischen Raum, jener, der Weihrauch mitbringt, symbolisiert wohl das alte Südarabien, das eben synonym gedacht wurde mit der alten Weihrauchstraße.
Weihrauch und Myrrhe waren in der ganzen damals bekannten Welt begehrte Produkte, auch bei kultischen Handlungen und auch, so Gingrich,
schon damals Erdölprodukte, die in den frei zugänglichen Quellen, etwa im Bereich des heutigen Aserbaidschan, im Bereich des heutigen Iran, aber auch in manchen Teilen des Nordens der arabischen Halbinsel gegeben waren und die als begehrte Materia Medica, also als Materialien zur Wundbehandlung ebenso wie für die Behandlung von komplexeren anderen medizinischen Problemen begehrt und verhandelt waren.
Die Kunst beschenkte der Orient mit der Janitscharenmusik. Wolfgang Amadeus Mozart hat sie später in seine Werke einfließen lassen. Wesentlich früher schon beeinflusste ein Saiteninstrument die europäische Musik nachhaltig.
Gemeint ist hier die sogenannte Oud, ein Saiteninstrument, das wir schon sehr früh nachgewiesen haben im arabischen Mittelalter, das seine Vorläufer auch im alten vorislamischen Orient gehabt haben dürfte. und das ein sehr komplexes, vielseitiges, einhalsiges Instrument war und ist. Und diese Oud ist schon lange vor den Kreuzzügen Europas in den Orient bekannt geworden in Europa, wurde dann speziell in den ersten Kreuzzügen immer häufiger wahrgenommen in Europa und scheint sich dann als eine der zentralen Impulsgeberinnen für die Entwicklung der europäischen Saiteninstrumente, speziell von der Iberischen Halbinsel mit ihren besonders intensiven Bezügen zur arabisch-islamischen Welt, auch durchgesetzt zu haben als eigentliche Patin am Beginn der komplexen Geschichte der europäischen Saiteninstrumente.
Was man unter Orient versteht, wo er geografisch endet, das haben verschiedene Kulturen immer wieder unterschiedlich gesehen und definiert. Eine Art orientalischer Gesellschaft im Kleinen ist Äthiopien, einst das älteste christliche Kaiserreich der Welt, mit einem hohen Anteil an Muslimen, an der Grenze zwischen arabischer und schwarzafrikanischer Sphäre gelegen. Katrin Bromber, Afrikanistin in Berlin, ist eine Spezialistin für Äthiopien.
Die äthiopische Hochlandkultur war natürlich orthodox geprägt, ganz stark, hatte aber in den diplomatischen Beziehungen zum Beispiel durch die Kaiser eine ganz starke Verbindung zum Osmanischen Reich. Das war insbesondere auch dem Umstand geschuldet, dass sich das Osmanische Reich ja bis weit in die arabische Halbinsel erstreckte. Also man musste sich irgendwie in Beziehung setzen. Ne? Ägypten im Norden unter osmanischer Herrschaft, übers Rote Meer stark osmanisch beherrscht.
Vor allem aber verlieh Äthiopien dem Orient eine Sagengestalt, die in allen drei abrahamitischen Religionen eine Rolle spielt und zugleich über sie hinwegwirkt. Die legendäre Königin von Saba, die im 10. Jahrhundert vor Christus im äthiopischen Aksum geherrscht haben und bei einem Besuch bei König Salomo in Jerusalem Menelik, den Stammvater des äthiopischen Kaiserhauses, gezeugt haben soll. Indes verliert ihr überzeitlicher Mythos gerade seine Strahlkraft.
Noch bis Anfang 2000, würde ich sagen, war die Königin von Saba im ganzen kulturellen Bildmaterial, ob das Decken, Kassetten, Gemälde, die also sich zu kleinen Geschichten zusammenfügen. Dort hat man immer ganz beliebt die Reise der Königin von Saba zu König Salomo und die Rückkehr und dann die Geburt der kaiserlichen Dynastie dargestellt, aber für das moderne Äthiopien als föderaler Staat funktionierte dieser Mythos gar nicht mehr. Also wurde die Königin von Saba und dieser Kult durch eine andere Dame ersetzt, nämlich Lucy. Und Lucy wanderte forthin durch die Welt. Lucy wurde verpackt, kopiert, wurde in die USA geschickt und das fand alles gegen Ende 2000 dann statt. Na, weil sich nämlich dieser Mythos der Königin von Saba und der äthiopischen Hochlandkultur und des Kaiserhauses als nicht mehr tragfähig erwies.
So wandelt also die mehr als 3 Millionen Jahre alte Australopithecus-Dame Lucy, gefunden 1974 in Äthiopien, als neue Galionsfigur eines Kulturraums durch die Welt, der erst lange nach ihrer irdischen Existenz entstanden ist. Um weltliches Erbe geht es auch im iranischen Kulturkreis. Das iranische Nationalepos, das der Dichter Fedorsi Ende des 10. Jahrhunderts geschrieben hat, endet am Vorabend der islamischen Eroberung. Auch für heutige Angehörige der Islamischen Republik Iran ist das alte Erbe kein Widerspruch zur muslimischen Gegenwart, so der Iranist Bert Fragner. Und das, obwohl die Mullah-Revolution dem Gewaltregime von Reza Pahlavi gerade Religionsbeleidigung vorwarf, weil der Schah seinerseits die vorislamischen Traditionen sehr betonte.
Der Islamischen Republik hat sich das, was bei den Pahlavis noch als kaiserliche Propaganda verstanden worden ist, ist jetzt nun wirklich endgültig verinnerlicht. Und wenn sich die Propaganda gezielt gegen Islamisches gewandt hat, dann waren die natürlich beleidigt. Aber was bei uns dann immer erzählt worden ist, also in Iran sei nach der Revolution das nationale Erbe besudelt worden und Dings waren, das waren einzelne Ausfälligkeiten und das ist sofort, das ist ganz schnell, ja, auch durchaus im Mainstream der Revolutionär ist das sofort korrigiert worden.
Zum kollektiven Erbe Irans gehören allerdings auch zwei viel kürzer zurückliegende tiefgreifende Beleidigungen, befindet Bert Fragner. Sie hängen vor allem mit Erdöl zusammen. Die Tatsache, dass in den 50er Jahren die British Petrol Company abseits von Hilfstätigkeiten keinen einzigen Iraner als Mitarbeiter einsetzte, ist in die beleidigte Seele Irans eingegangen.
Iran, das in der Geschichte auf heimtückische Art und Weise das Wildeste angetan hat, was man sich nur vorstellen kann, das ist in der Zwischenzeit, also in der modernen Reflexion der letzten 200 Jahre iranischer Geschichte, das ist irgendwie zu Folklore geronnen. Es ist sehr schwer, irgendjemanden auszureden, das glauben alle.
Und dann erst die Beleidigung der uralten Kulturnation durch die Amerikaner, mit deren Hilfe 1953 Irans Ministerpräsident Mossadegh weggeputscht wurde.
Auch hier besteht das interessante Phänomen, dass es seitens der Iraner stärker als bei den Engländern nicht nur Kränkung und daraus entstandenen Hass gibt, sondern es gibt auch immer eine latente Bewunderung. Immer die Vorstellung, die Ebene, dass wir eigentlich, wenn man uns lassen würde, dann würde sich herausstellen, dass wir eh die besseren Amerikaner wären als die.
Khomeini und seine Revolutionäre versuchten ab 1979 eine Art Führungsposition in der Dritten Welt gegen so empfundene Zumutungen der USA einzunehmen. Eben keine marxistische, sondern eine islamische. Das ist schon damals misslungen und später scheiterte der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad noch einmal daran, dieses Image aufzubauen. Dabei hatte es in den 50er Jahren schon einmal so ausgesehen, als würde sich der Orient, selbst der Konflikt zwischen Israel und seinen Nachbarn, nahtlos in die weltweite Auseinandersetzung zwischen Ost und West einfügen, ohne fundamentalistisch-religiöse Komponente. So Gudrun Harrer, Arabistin und Islamwissenschaftlerin der Universität Wien, die auch Politik und Geschichte des Nahen Ostens an der Diplomatischen Akademie in Wien lehrt und Außenpolitikjournalistin der Wiener Tageszeitung Der Standard ist. Sie bringt das Beispiel von Gamal Abdel Nasser, der als Präsident Ägyptens an der Grenze zwischen Sozialismus und Kapitalismus wanderte.
Er war in den 50 Jahren halt sehr erfolgreich. Zum Beispiel eben Nationalisierung des Suezkanals, die halt weit über Ägypten hinaus wirkte und natürlich auch Ägypten diese Würde gab. Dieser Erfolg hat ihm natürlich vieles ermöglicht, sagen wir so. Er konnte auf vielen Klavieren spielen. Aber das hat sich natürlich schon dann in den 60er Jahren mit der Niederlage 67 gegen Israel geändert. Und das hat natürlich auch den Weg bereitet für Sadat und diese Wende hin zum Westen.
Anwar el-Sadat ruft die von Nasser vertriebenen Muslimbrüder wieder zurück und kooperiert mit ihnen, aber, so Harrer, aus politisch opportunen Motiven, obwohl er persönlich ein frommer Mann gewesen ist. Eine Kombination, die es auch in den Baath-Parteien Syriens und des Irak gegeben hat.
Das ist dann nur der Anfang, wo dann der ägyptische Staat eben immer mehr, ja, auch einknickt, kann man sagen. Also in Wirklichkeit haben die ja, um sozusagen dem Vorwurf zu widersprechen, dass sie eben nicht islamisch genug sind, immer wieder nachgegeben. Zum Beispiel, das sieht man ja auch an den ägyptischen Verfassungen, die erst unter Mubarak dann 81, also diese Novellierung in Kraft trat, wo dann eben plötzlich in der Verfassung die Scharia die Hauptquelle der Gesetzgebung ist und so. Also einerseits verstärkt sich der Gegensatz zwischen politischem Islam und dem anderen, andererseits gibt auch das andere nach. Und das sehen wir nicht nur in Ägypten, zum Beispiel auch, wenn man sich den Irak ansieht. Ne? Es hat immer geheißen, der Irak ist total säkular und Baath-Regime und Saddam Hussein. Und ja, aber, ich meine, schon in den 80er Jahren, in der Auseinandersetzung im Krieg mit dem Iran, beginnt Saddam Hussein eben durchaus auch wirkliche islamische Rhetorik zuzulassen, auch im Kriegskontext. Also die Waffen kriegen islamische Namen und der ganze Krieg ist eben Qadisiya, eben die Schlacht gegen die Perser und so weiter. Und dann natürlich noch stärker nachher in der Sanktionszeit, also nach dem Golfkrieg, wo er auch immer mehr salafistische Gruppen, sunnitische zulässt und so weiter. Und am Schluss wirklich auch Kabinettsmitglieder hat, die sehr religiös sind. Also wie zum Beispiel jener Baptist, von dem man nicht weiß, ob er jetzt noch lebt, Isad Ibrahim Adouri, der wirklich ein Islamist war und in der Baath-Führerschaft ganz, ganz oben war. Darum fällt es dann auch 2003 nach der Invasion der Amerikaner den alten Baathisten und den Islamisten gar nicht so schwer zusammenzugehen.
Staunen macht uns oft das System Saudi-Arabiens, ein Verbündeter des Westens, der hochtechnisiert ist, aber Leibstrafen und barbarische Formen der Todesstrafe kennt und seine Frauen nicht einmal Auto fahren lässt. Indes, so Gudrun Harrer,
man stellt sich immer so vor, das ist eine unterdrückte Masse, die nach Freiheit lechzt, die von oben nicht gewährt wird. Das stimmt nicht. Die Modernisierung geht von den Eliten aus und sehr viel wirklicher Konservativismus ist auf dem Boden, der sich da wehrt. Wenn es nach dem Königshaus ginge, wäre zum Beispiel, ich meine, dieses Autofahrverbot längst aufgehoben.
Und das autokratische saudische Königshaus ist andererseits auch wieder von Fundamentalisten bedroht.
Nicht umsonst hat Saudi-Arabien, hat der König vor kurzem ein Edikt erlassen, dass eben die Teilnahme am Dschihad in Syrien, aber auch anderswo, unter wirklich strenge Strafen stellt. Also bis zu 20 Jahren Gefängnis und für Sicherheitskräfte noch mehr. Also natürlich sind die von diesen Kräften bedroht.
Islamistisch-fundamentalistische Bewegungen mögen derzeit die Welt in Atem halten, jedoch, so Gudrun Harrer,
ich bin davon überzeugt, dass das Ganze in der Geschichte gesehen trotzdem nur eine Episode ist. Also irgendwann wird es wieder aufhören. Und ich glaube schon auch, dass diese Länder, dass dieser Teil, besonders eben der Nahe Osten, also der uns wirklich nahe ist und der am Mittelmeer liegt und unsere unmittelbare Nachbarschaft ist, diese Sachen eines Tages überwinden wird und sich normal entwickeln wird. Wichtig wäre natürlich auch ein israelisch-palästinensischer Friede. Also das glaube ich schon auch. Die Israelis haben völlig recht, wenn sie sagen, das wird nicht auch von einem Tag zum anderen sozusagen den Terrorismus beenden oder diese Gruppen werden jetzt sagen, okay, jetzt sind wir zufrieden und glücklich damit.
Dazu gehört 2002 das Friedensangebot der Arabischen Liga an Israel um den Preis des Zurückgehens Israels an die Grenze von 1967.
Es geht um eine Lösung, die diese Grenzen als Basis hat mit Gebietstausch und so weiter. Alles ganz klar. Und ich glaube zum Beispiel fest, dass die meisten arabischen Staaten das auch wirklich so wollen. Ich meine, die leben seit eben Jahrzehnten mit diesem Konflikt und wissen auch, und die Menschen wissen auch zum Großteil, dass es dieser Konflikt war, der von ihren eigenen politischen Führungen ausgenutzt wurde, um ihnen das vorzuenthalten, was ihnen gebührt, eben Entwicklung und politische Moderne und so weiter.
Der Orient jenseits religiöser Erregung. Dieses Salzburger Nachtstudio gestaltete Martin Heidinger, der es auch präsentierte. Diese Sendung, die Sie 7 Tage lang auf unserer Ö1 Homepage nachhören können, ist auch eine Hinführung zur Ouvertüre spirituell und den begleitenden Disputationen über den Islam als Herausforderung für Europa bei den diesjährigen Salzburger Festspielen. Eine Zusammenfassung dieser Gespräche hören Sie am 6. August im Salzburger Nachtstudio. Für heute verabschiedet sich für Redaktion und Technik Elisabeth Nöstlinger.
Nächsten Mittwoch entfällt das Salzburger Nachtstudio wegen der Live-Übertragung der Geschichten aus dem Wienerwald aus dem Bregenzer Festspielhaus. Am Mittwoch, dem 30. Juli, beschäftigt sich Elisabeth Nöstlinger mit Mut, der Quelle der Veränderung.
800.000 Menschen stehen in Nordafrika parat, um in ein vermeintlich besseres Land zu fahren. Sie haben alles hinter sich gelassen, oft ihr ganzes Geld für die Überfahrt den Schleppern gegeben. Ist es die Not, die sie antreibt, oder auch der Wunsch nach Veränderung? Ein krasses Beispiel gewiss. Doch braucht es oft auch Mut in unserer saturierten Welt, um Neues entstehen zu lassen. Psychologinnen und Psychologen zeigen auf, was Menschen motiviert, Risiken einzugehen und mit welcher Kraft sie den Gefahren trotzen. Johanna Franz, mutige Veranstalterin der Karinthischen Dialoge zu diesem Thema.
Mut ist eine aktive Kraft, die Welt zu gestalten. Und Alfred Adler war ja einer der Gründerväter der Psychoanalyse. Und in dieser Lehre steht der Mut im Zentrum. Ermutigung und Entmutigung was dann zu einem Minderwertigkeitskomplex führen kann, zu einem gestörten Selbstvertrauen und in der Folge dann zu einem Überlegenheitsstreben, weil man das natürlich nicht aushalten kann, dass man unterlegen ist. Aber ein gewisses Risiko ist schon auch eine Herausforderung, ist auch ein Kitzel, an die eigenen Grenzen zu gehen und es zu schaffen. Das gibt auch ein Erfolgsgefühl, es dann zu schaffen.
Mut, Quelle der Veränderung am 30. Juli ab 21:01 Uhr.